Lehre weiterzugeben auf Basis, habe ich glaube ich letzte Woche auch schon mal angekündigt, oder vorletzte Woche, auf Basis einer Predigt, die mir der Johann mal vor ein paar Monaten zugeschickt hat, per WhatsApp, mit dem Hinweis, ey, ist gut, musst du dir mal anhören, oder so ähnlich. Ne? Habe ich mir angehört, war ein ganz spritziger Prediger, ich weiß gar nicht mehr genau woher, dem man sehr, sehr gut zuhören konnte. Und da habe ich gedacht, ja gut, der hat so seine Art und Weise, aber eine gute Lehre auch. Und da habe ich gedacht, ja, das ist sehr gut, dass er das so als Thema mal aufgegriffen hat. Und das hat mich auch sehr angesprochen. Eigentlich eine Sache, die jede Gemeinde mal braucht, so als Lehre, um das zu hören. Aber auch jeder für sich persönlich, weil das, worüber wir reden, Thema ist Saat und Ernte, betrifft nicht nur das Gemeindeleben, sondern auch unser persönliches Leben. Ja? So, Hiob 42 lesen wir den Vers: Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. So, der Hiob hat eine Geschichte, die will ich jetzt gar nicht groß darlegen. Und er kommt an einen Punkt, wo er sagt, Mann, und jetzt habe ich dich erkannt. Und vorher, das war nur Hörensagen. Ja? Und so ist das oft in unserem Leben. Es macht einen Unterschied, ob wir Dinge selbst erleben und selbst in unserem Herzen ergreifen können, als Lebensbestandteil, oder ob wir nur von anderen hören, boah, das ist toll, boah, das ist gut. Das ist im ganz praktischen Leben so. Ja. In der Ehe, da ist das so. In Beziehungen allgemein, bei Kindern ist das so, wenn du Kinder hast oder wenn du einen Beruf ergreifst. Es macht einen Unterschied, ob du hörst, das und das ist toll, Kinder zu haben oder den und den Beruf zu haben oder verheiratet zu sein oder ob du das selbst erlebst. Und du kommst da nur hin, indem du dich darauf einlässt. Indem du bereit bist, also auch auf diesem Weg, in diesen Weg hinein zu investieren. In die Ehe, da muss man sich dann mal aufmachen und einen Partner suchen. Wenn man mitkriegt, so im Freundeskreis, jung Verheiratete, so wie ich das gerade so in der eigenen Familie erlebe, unsere Elisa ist frisch verheiratet, ne? Wir haben auch gesehen, wie sich das alles angebahnt hat. Und so ganz spannend, so die ersten zaghaften Anklopfversuche von Martin. Und so, aber der hat sich auf den Patt gemacht. Ja? Der hat davon geträumt. Und vielleicht so aus dem Bekanntenkreis mitgekriegt, boah, das ist so toll, wenn du verheiratet bist. Ne? Oder so. Und Hochzeitsnacht und solche Dinge. Aber man muss sich auf den Weg machen. Man muss sich darauf einlassen. Auch auf dieses Abenteuer, einem Menschen zu vertrauen. Sich in eine Beziehung hineinzugeben. Wenn du das nicht tust, wirst du da nichts ernten. Wenn du da nicht sähst, wirst du auch nichts ernten. Genauso ist es, wenn du dann verheiratet bist und träumst davon, Kinder zu haben. Du siehst das so im Bekanntenkreis, alle haben kleine Kinder und die schwärmen davon, oh, wie toll das ist, Kinder zu kriegen und Kinder zu haben und wie schön, vielleicht auch mal durch die nicht so ganz durchschlafene Nacht, das gehört dazu. Aber im Großen und Ganzen ist es doch schön, Kinder zu haben. Und da muss man sich auch drauf einlassen, als Ehepaar. Ja, ihr beide habt ja euch auch eingelassen da hinten auf eure beiden Kleinen. Ja, gewollt, die Entscheidung, wir möchten Kinder. Das ist ja dann auch erstmal toll. Das fängt ja alles ganz schön an. Das wissen wir ja alle, wie Kinder so entstehen. Das ist ja durchaus schön. Die Liebe zwischen Mann und Frau. Und plötzlich, ich bin schwanger. Und dann sieht man auch, wie sich die Frau verändert. Der Mann, der steht ja immer ein Stück weit mehr außen, aber auch er kriegt das mit. Aber die Frau erlebt das ja so, ich rede aus eigener Erfahrung. Ich meine, ich habe das verfolgt bei meiner Frau, wie sich der Bauch veränderte. Ich gestehe, ich bin sogar, als die Heike mit Ralf schwanger war, bin ich monatsweise hingegangen und habe den Bauch fotografiert. Und der ist gewachsen. Und Heike hat dann erlebt, wie sich das Kind bewegt hat im Bauch. das können wir mir da nicht nachvollziehen, wie das ist so. Wenn du plötzlich in dir merkst, da entsteht Leben, da lebt jemand schon, ein Kind. Und das ist ja alles noch schön, dann die erste große Hürde ist vielleicht dann so die Geburt, besonders für die Frau, die Schmerzen, Komplikationen da womöglich zu erwarten. Man ist dankbar und froh, wenn alles geräuschlos über die Bühne geht. Und dann das Kind da ist und man es in den Händen halten kann und betrachten kann und Gott danken kann dafür. Bis dahin hat man sich darauf eingelassen und bis dahin sagt man, schön. Und dann kommt aber die Verantwortung, das Kind großzuziehen, das Kind zu versorgen, ihm gute Werte mitzugeben, einen guten Wuchs angedeihen zu lassen. Das ist eine Verantwortung. Ich weiß von mir, als wir die Rahel bekamen, das ist unser erstes Kind, ich hatte größten Respekt vor dieser Verantwortung. Ich habe Gott wirklich dafür gesucht, dass er mir hilft, als Vater ein guter Vater zu sein und unsere Kinder erziehen zu können in seinem Willen, so wie er das möchte. Und ich denke, Heike und ich, und das machen ja wohl die allermeisten Eltern, haben doch das Beste da gegeben. Ne? Aber das zu erleben, ist was ganz anderes, als davon zu hören. Also man muss was investieren, man muss sich drauf einlassen, man muss sich trauen, auch Gott vertrauen und dann Schritte tun. Oder im Beruf. Ja? Auch da muss man irgendwann eine Entscheidung treffen. Wie schwer ist das für junge Menschen zu sagen, das will ich werden. Das haben die allerwenigsten. Ich glaube, am meisten ist es so, dass man erstmal so vor dieser Frage steht, was will ich denn überhaupt? Dann orientiert man sich an dem, was in der Schule vielleicht Spaß gemacht hat oder was man so gerne macht und ist dann plötzlich nach ein paar Jahren, vielleicht Studium, dann ernüchtert und sagt sich, oh, habe ich mir ja alles ganz anders vorgestellt. Aber auch das ist so, man muss entscheiden, Schritte gehen, sich darauf einlassen, sich trauen, investieren. In der Ausbildung, Berufsausbildung muss man lernen, Disziplin üben, dabei bleiben, auch wenn es mal schwer ist. Säen. Und wer sät, der wird auch ernten. Lukas 10 sagt Jesus, als er die 72 Jünger aussendet, da sagte er zu ihnen, die Ernte ist groß, der Arbeiter aber sind wenige. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende. Das ist so ein Bild, die Ernte ist groß. Ich habe mich dann gefragt, wer hat denn dafür gesorgt, dass eine Ernte da ist? Das setzt voraus, dass einer irgendwo auch gesät hat und gepflanzt hat und die Pflanzung bewässert hat und gehegt hat und so weiter, dass mal irgendwann eine Ernte da ist. Er gebraucht ja hier ein Bild für Menschen. Ne? So. Aber da ist doch im Vorfeld schon was passiert. Da war auch jemand, der gesät hat. Da ist doch was aufgewachsen. Wenn Jesus sagt, die Ernte ist groß, die ist schon so weit, wir können sie einholen. Jetzt lasst uns zusehen, dass wir ernten. Ja, und diese Lehre von Gesetz, von Ernte, von Saat und Ernte, die hatte der liebe Bruder dann in 6 Punkte unterteilt. Und das habe ich auch jetzt so in der Gliederung übernommen. Und der erste Punkt ist, Gott sorgt für die Saat. Lesen wir in 2. Korinther, Kapitel 9, Verse 10 und 11. Der aber Samen gibt den Sämann und Brot zur Speise, der wird auch euch Samen geben und ihn mehren und wachsen lassen, die Früchte eurer Gerechtigkeit. So werdet ihr reich sein in allen Dingen zu geben, in aller Einfalt, die durch uns wirkt Danksagung an Gott. Da ist so der Hintergrund der Geschichte. Da geht es um eine Geldsammlung für, also von der Gemeinde aus Korinth für eine Gemeinde aus Mazedonien. So, da geht es um Geld. Aber das lässt sich ja übertragen. Er sagt hier, Gott hat euch was in die Hand gegeben, das ihr säen könnt. Also das, was wir aussäen, um mal irgendwann eine Ernte zu haben, haben wir von Gott schon empfangen. Das kann jetzt wie in diesem Fall Geld sein, ganz materiell, aber ich denke da auch an unsere Gaben, die Gott uns gegeben hat. Jeder hat eine Gabe empfangen. Und ich glaube nicht, dass hier irgendeiner sitzt, den Gott nicht mit irgendeiner Gabe, sprich in diesem Sinne mit Samen, betraut hat, den er einsetzen könnte. Wir lesen zum Beispiel im 1. Chronik, Kapitel 29, als die Geldsammlung lief für den Tempel, das hatte David veranlasst, und das Volk Israel spendete sehr reichlich. Und dann sagt David zu Gott, denn was bin ich, was ist mein Volk, dass wir freiwillig so viel zu geben vermochten? Von dir ist alles gekommen und von deiner Hand haben wir dir es gegeben. Das ist genau der gleiche Gedanke. Wir haben was empfangen, was wir für das Reich Gottes einsetzen können. Genauso haben wir was empfangen von Gott, was wir auch für unser Leben einsetzen können. Ich weiß, mein Gott, dass du das Herz prüfst und Aufrichtigkeit ist dir angenehm. Darum habe ich dies alles aus aufrichtigem Herzen freiwillig gegeben und habe jetzt mit Freuden gesehen, wie dein Volk, das hier vor dir steht, dir alles freiwillig gegeben hat. Also das, was wir haben von Gott, können wir freiwillig, so soll es sein, in sein Reich investieren. Das ist der Same, die Aussaat, die Gott in unsere Herzen gelegt hat, in unsere Hände auch gegeben hat. Und dann gibt es natürlich Gründe, weshalb man sich da womöglich zurückhält. So, und da ist so ein Punkt, dass man nicht so das anschaut, was man selbst empfangen hat, sondern man schaut so natürlicherweise, oft geht es den Menschen ja so, erstmal den Nächsten an. Boah, was der alles kann, was der alles macht, nee, das kann ich nicht. Anstatt sich selbst anzuschauen und zu sagen, was hat Gott mir denn gegeben? Ja, so, ich denke an dieses Gleichnis von den Talenten, die ausgeteilt werden. Der eine hatte ein Talent, der hatte zwei, der nächste zwei und der dritte fünf. Und die ersten beiden mit fünf und zwei Talenten, die gehen hin und setzen das ein. Und der Herr kommt anschließend und sagt zu ihnen, du treuer und tüchtiger Knecht, du hast es gut gemacht, geh ein in mein Reich, komm. Und derjenige, der es nicht eingesetzt hat, der wird auch entsprechend vom Herrn dann angesprochen. Also wir haben etwas empfangen, was wir einsetzen können. Und wir müssen uns im Klaren sein, was haben wir denn an Gaben? Und da ist für mich auch so der Punkt, sich vergleichen bereitet Frust. Wenn ich sehe, was andere können und ich mich daran messe, zieht mich das runter. Und wenn ich diese Ausstattung nicht habe, dann ist das eigentlich sehr frustrierend, wenn ich dahin möchte, wo der andere ist. Aber wenn ich mit dem, was Gott mir gegeben hat, wenn ich mich damit annehmen kann und sagen kann, danke Herr, dass du mir diese Gabe gegeben hast, dass ich die einsetzen kann für dein Reich, dann ist das auferbauend. Wenn du in einem Bereich dienst, der dir eigentlich nur schwerfällt, wo du sagst, eigentlich ist das gar nicht so mein Ding, dann solltest du nochmal in dich gehen und auch vor Gott prüfen, ist das wirklich deine Aufgabe? Genauso, wenn du siehst, ich habe da eigentlich etwas, aber ich komme nicht zum Zuge. Oder ich traue mich nicht. Ja, das ist so der nächste Punkt, über den man da mal reden könnte. So Verzagtheit und Menschenfurcht. Ja, das hält einen auch zurück, seine Gaben einzusetzen, auszusehen und vielleicht zur Ernte beizutragen. So ein Kandidat war Mose. Ja, der hatte auch eine Ausrüstung bekommen von Gott. Als Gott ihn berief, das Volk Israel aus Ägypten auszuführen, das lesen wir im 2. Buch Mose, Kapitel 3, da sagt sagt Mose dann im Vers 10, 11 steht das, Mose sprach zu Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und führe die Israeliten aus Ägypten? Ja, also hallo, hast ja wohl den Falschen ausgesucht. Ich habe da nichts. Und wisst ihr, was Gott sagt? Er sagt, du hast eine Ausrüstung von mir. Das lesen wir im Kapitel 4, Vers 2. Der Herr sprach zu ihm, was hast du da in deiner Hand? Er sprach, ein Stab. Ja. Und dann sagt er zu ihm, schmeiß mal diesen Stab hin. Und das macht er. Und dieser Stab wird zur Schlange. Und dann sagt er, jetzt streck mal deine Hand danach aus. Und dann verwandelt sich die Schlange wieder zurück in den Stab. Und wir wissen aus der Folgegeschichte, als Mose dann tatsächlich in Ägypten ist, dass dieser Stab eine besondere Bedeutung hat. Er hat ihn mehrfach in dieser Art und Weise eingesetzt. Ja? Zum Beispiel das vor dem Pharao mit der Schlange, das hat sich da wiederholt. Dann hat er den Stab genommen und aufs Wasser geschlagen und das Wasser wurde blutig. Dann hatte Gott ihm gesagt, schlag diesen Stab in den Staub der Erde und dann werden Mücken herauskommen. Und wird es mal, schlag diesen Stab in die Gewässer und dann kamen Frösche raus. Und was mich also fasziniert hat, später taucht dieser Stab gar nicht mehr so sehr auf, nicht mehr so sehr, sondern plötzlich ist da, streck deine Hand aus. Als wenn dieser Stab für ihn mehr oder weniger nur ein anschaubares Sinnbild ist für die Autorität, die Gott ihm gegeben hat. Wobei auch später benutzt er diesen Stab noch. Ne? Wir wissen, in der Wüste hat er dann den Stab auf den Felsen geschlagen und es kam Wasser raus. Da hat er aber seine Autorität auch missbraucht. Einmal zumindest. Also Gott hatte ihm was gegeben, was er einsetzen konnte, womit er wirken konnte. Eine Autorität, eine Gabe. Und dann sagte Gott zu ihm, er solle dann dahin gehen. Und da kommt dieser Punkt der Menschenfurcht mit rein. Wir lesen in der Apostelgeschichte, Kapitel 7, Vers 21. Ich schlage es jetzt mal nicht auf, finde ich jetzt auch nicht so schnell. Da steht aber sinngemäß, dass Mose also ein gebildeter Mann war und dass er beredt war, mächtig im Wort. So sinngemäß steht es da. Apostelgeschichte 7, Vers 21. Er war beredt, mächtig im Wort. Das heißt für mich, der konnte auftreten, der konnte eine Ansprache halten, der konnte reden, der hatte auch Vollmacht. Aber was sagt Mose, als Gott ihm dann sagt, bitte jetzt mach dich da mal auf, dann diskutiert Mose mit ihm darüber. Kapitel 4, Vers 10 im zweiten Buch Mose. Mose aber sprach zu dem Herrn, ach mein Herr, ich bin von jeher nicht beredt gewesen. Nee, habe ich nicht, ich kann nicht. Auch jetzt nicht, seitdem du mit deinem Knecht redest, gerade jetzt, wo du mir das sagst. Denn ich habe eine schwere Sprache und eine schwere Zunge. Er sagt, ich kann das nicht. Ja, das klingt nach Verzagtheit. Ne? Und Gott, das lesen wir in dieser Folgegeschichte weiter, regt sich darüber auf. Er sagt, wer hat den Menschen den Mund geschaffen? Oder wer hat den Stummen oder Tauben oder Sehenden oder Blinden gemacht? Hab ich es nicht getan, der Herr? Ich muss doch wissen, wovon ich hier rede, wenn ich sage, du kannst das. Das ist die Verzagtheit. Das ist, wenn die Angst in dir hochschleicht und dich daran hindert, das zu tun, was Gott dir eigentlich aufgetragen hat. Wenn du erkennst, ja, ich habe da eigentlich wohl so eine Gabe, die ich einsetzen kann. Ich traue mich nicht. Was denken die denn alle von mir? Und wenn ich Fehler mache, was ist denn dann los? Das ist Menschenfurcht. Mit Menschenfurcht geht der Herr heftig ins Gericht. Das lesen wir in Jeremia Kapitel 9 ist es, glaube ich, wo er über die Menschenfurcht spricht. Dass man sich nicht von Menschen innerlich abhängig machen soll. Nicht vom Fleisch, sondern auf Gott vertrauen soll. Das sind so die Punkte, Gott gibt uns was in die Hand und wir sollen es im Vertrauen und mit Mut angehen und einsetzen. Und dann müssen wir Geduld dabei beweisen. Das ist der zweite Punkt. Oft sind wir ja so, dass wir wohl bereit sind, mal was einzusetzen, aber dann möchten wir auch gleich die Frucht sehen. Ne? Mir ging es vor gar nicht so langer Zeit noch so, als dann der Nigel hier den Andreas Berglesow eingeladen hatte, dann habe ich da gesagt, okay, auf den Zug springst du mit auf. Und dann habe ich so vor meinem geistigen Auge gesehen und dann explodiert unsere Gemeinde. So sinngemäß. Ne? Also ich habe da durchaus gerechnet, dass so einige Menschen dann zum Herrn finden. Naja, gut, das Ergebnis war erstmal ernüchternd. Das sichtbare Ergebnis. Aber was mir gleich klar war, war, wir haben gesät. Wir haben gesät und es braucht Geduld. Und das lesen wir im Jakobus Kapitel 5, Verse 7 bis 8. So seid nun geduldig, liebe Brüder, bis zum Kommen des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis sie empfange den Frühregen und Spätregen. Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nahe. Da geht's jetzt hier erstmal um das Warten auf den Herrn. Aber insgesamt spricht das ja also auch diese Situation an, dass wir einfach Geduld haben müssen. Und er gebraucht hier ja auch dieses Bild von dem Bauern, der aussät und nicht am nächsten Tag sofort die Frucht und die Ernte erwartet, sondern der weiß, das dauert eine Zeit. Wenn die Saat ausgebracht ist, dann muss sie erstmal keimen, aufgehen und die Pflanze muss sich bilden und so weiter. Und wir brauchen Geduld. Und das ist eigentlich ein Anlass, dann auch nicht frustriert zu sein, wenn es nicht sofort klappt, sondern festzuhalten und weiterzumachen. Ja? Gott sagt, wer gibt, dem wird gegeben werden. Das ist nicht immer so am nächsten Tag, auch jetzt mal bei Finanzen. Wir haben das oft erlebt so in unserem Leben, dass Gott uns gesegnet hat. Aber nicht immer sofort, wenn wir was gegeben haben, wenn wir bereit waren einzusetzen. Aber ich sehe meine letzten 30 Jahre, ich habe auf Gott vertraut in vielen Bereichen, so mir das möglich war. Und ich sehe den Segen. Und ich sehe die Momente, wo Gott plötzlich im Spiel war und uns auch materiell gesegnet hat. Und ich mache das fest, rückwirkend. Und da warst du großzügig und da hast du auf Gott vertraut und da hast du gegeben. Genauso ist es im Geistlichen. Ich nehme auf, was Gott mir sagt und sage, ja, ich nehme es ernst und ich versuche zu investieren und ich glaube, daraus wird Frucht hervorgehen. Und teilweise sehe ich auch Frucht. Es braucht halt eine Zeit. Genauso ist es, wenn wir das Wort Gottes ausstreuen, wenn wir evangelisieren. Wenn wir die frohe Botschaft Gottes weitergeben. Der Herr sagt in Jesaja 55, sein Wort, das er aussendet, wird nicht leer zurückkehren. Sein Wort hat Kraft. Sein Wort bringt Leben hervor. Sein Wort ist nicht vergeblich ausgesprochen. Und wenn es letztendlich nur dazu gereichen muss, dass der Herr irgendwann sagen muss, und du hast es gehört. Und auch das ist ein Auftrag. Der Herr hat uns diesen Auftrag gegeben, seine frohe Botschaft zu verkündigen. Dem Jesaja, dem ging es ja ähnlich. Ne? In Jesaja 49, da lesen wir so, das muss ich jetzt doch nochmal aufschlagen. Dass er auch in so einer Situation war, wo er investiert hat, wohl über all die Zeit, und dann zu einem Schluss kommt, ich will jetzt nicht den ganzen Absatz lesen, ich lese nur diesen Vers 4, worauf es mir ankommt, Kapitel 49, Vers 4. Ich aber dachte, ich arbeitete vergeblich und verzehrte meine Kraft umsonst und unnütz. Haben wir das auch schon mal gedacht? Sowohl im Privaten wie auch gerade auch in der Gemeinde oder im Geistlichen, oh, bringt doch alles nichts, ist doch vergebens, sich diese Mühe antun, kannte Jesaja auch.
Ich aber dachte, ich arbeitete vergeblich und verzehrte meine Kraft umsonst und unnütz, wiewohl mein Recht bei dem Herrn und mein Lohn bei meinem Gott ist. Gottes Wort kehrt nicht leer zurück. Ich erinnere mich so, ich denke, das muss man auch einfach lernen. Als ich junger Christ war, damals in Ahaus, da war ich so Ende 20, voller Eifer, gerade ein, zwei Jahre bekehrt und habe manchen das Evangelium vielleicht auch nicht in Weisheit so gesagt. Und wir hatten eine Veranstaltung auf einem Abend, da haben wir irgendeinen Film gesehen, also einen evangelistischen Film. Und ich habe damals bei der Bundeswehr schon gearbeitet und habe einen Offizier, einen Hauptmann eingeladen. Der war so in meinem Alter und der kam dann auch abends. War ich erstmal ganz platt, dass er sich einladen ließ, habe mich total gefreut und dann war der ganz angesprochen von diesem Film und dann kam meine Keule. So, Saat ausgestreut nach dem Motto und jetzt muss ich ernten. Und dann habe ich den bedrängt und das war nicht klug. Bis dann irgendwann Hannah um die Ecke kam und mich zurückgepfiffen hat. Ich weiß nicht, was aus diesem Mann geworden ist, ne? Aber das war, ich wollte die Ernte machen. Ich hatte keine Geduld. Ich wollte die Frucht sofort sehen. Wir müssen warten, dafür beten, säen und begießen, so wie der Paulus das sagt. Der eine sät, der andere begießt und der Herr schenkt das Gedeihen. Und dann kommt das so, wie wir das in diesem Gleichnis vom Sämann lesen, Markus Kapitel 4, das ist diese Geschichte, wie der Sämann, also einer der, wenn ich das so höre, Sämann, der anscheinend nichts anderes tut, dessen Aufgabe das ist, auszusäen, der sich damit auch auskennt, wie sähe ich aus, ja? Der wirft die Saat aber auch an Stellen, wo sie nicht aufgeht. Unter die Dornen, an den Wegesrand, auf steinigem Boden. Und das lesen wir ja in diesem Gleichnis. Da sind vier Stellen genannt, wo er es hinwirft. Bei den ersten dreien kommt nichts bei rum. Da ist dann nur wenig Boden und die Saat geht kurzfristig auf und ist sofort wieder weg. Und dann nur der letzte Punkt. Da ist der fruchtbare Boden. Aber da bringt die Saat 30, 60, 100-fältige Frucht. Und das ist ja ein super Ergebnis. Also da muss ich schon sagen, ne? Nicht jede Saat, die ausgestreut wird, bringt hundertfältige Frucht. Das ist wahrer Reichtum für mich dann. Und trotzdem muss man sagen, die Saat, also wenn ich das mal auf das Verkündigen des Wortes Gottes, auf das Evangelisieren beziehe, nicht jede Ansprache, nicht jedes Gespräch, nicht jede Predigt bringt Frucht hervor. Wenn ich jemanden anspreche, der den Herrn noch nicht kennt. Aber es ist ausgesät. Aber es sind viele dabei, wo es denn tatsächlich zu einer Frucht bringt, kommt. Genauso ist es, denke ich, auch im materiellen Bereich. Also ich erinnere mich, dass wir uns, ich sag mal, als junge Christen, oder wir waren gerade verheiratet, geleitet gesehen haben, In zwei Fälle fallen mir jetzt an, Geschwistern, die ganz kurze Zeit in unserer Gemeinde waren, was zu geben, weil da eine Not offensichtlich war. Gegeben und nächsten Sonntag, sage ich jetzt mal zugespitzt, waren sie dann nicht mehr gesehen. Der eine hat eine ganze Ladung Möbel gekriegt von uns, die wir aussortieren konnten kurze Zeit vorher. Unsere alten Möbelchen, die wir da so hatten. Und der hatte seinen ganzen Hausstand irgendwie verloren oder was. Das tat ihm gut. Aber dann war er auch weg. Und die Nächste, die brauchte Geld, hat Geld gekriegt und dann war sie auch weg. Ja, so ist das. Aber Gott weiß darum und wer weiß, was es bewirkt hat. Vielleicht ist da doch noch eine Frucht hervorgegangen, die wir selber so nicht sehen. Ja? Denn das ist so der Punkt, wo man dann dahin kommt, wie das auch in der Bibel steht, dass manche säen und gar nicht ernten. Andere ernten das, was andere vorher gesät haben. Das lesen wir in Jakobus 4, Verse 37 und 38. Jakobus 4, falsche Stelle. Ach nee, Johannes 4, Entschuldigung. Johannes 4. Denn hier ist der Spruch, sagt Jesus. Der eine sät, der andere erntet. Ich habe euch gesandt zu ernten, wo ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben gearbeitet und euch ist ihre Arbeit zugute gekommen.
Wenn wir ausstreuen, wenn wir für Menschen beten, wenn wir Menschen das Evangelium verkündigen, ist das eine Aussaat. Ob wir die Frucht sehen werden, das wissen wir nicht. Aber möglicherweise kommt später, vielleicht sogar viel später, irgendjemand, der ernten kann. Und wenn ich mich hier an die Ursprünge unserer Gemeinde, soweit ich das überhaupt weiß, zurückerinnere, ich weiß um diese Geschichte mit den Hippies, die hier waren, mit dieser Drogenszene, und plötzlich kamen die alle zum Glauben. Und daraus entstand ja auch irgendwo eine Bewegung, eine Erweckungsbewegung hier in diesem Örtchen, in dieser Stadt, in Burgsteinfurt und auch in der Umgebung. So weiß ich das. Und ich frage mich, wer hat denn da vorher gesät? Wer hat da vorher gearbeitet und im stillen Kämmerlein gebetet oder mal ausgestreut? Ja? So, dass dann, als hier die Zeltevangelisationen waren, dass plötzlich Menschen da waren, die vorbereitet waren, die abgeerntet werden konnten, hört sich so an, ne? Aber die bereit waren, diesen Schritt zu tun in das Reich Gottes. Und so heißt es denn in Galater 6, Vers 9, werdet nicht müde zu säen, denn wir werden ernten zu seiner Zeit. Gott hat für alles diesen Kairos, diesen Zeitpunkt, diesen göttlichen Zeitpunkt. Und das Schlimmste, was uns davon zurückhalten kann, ist Frust. Wenn wir dann immer wieder nur sehen, ich sähe und arbeite und mühe mich und es kommt anscheinend nichts dabei herum. Das führt dazu, und da gibt es viele, viele Christen, die frustriert sind. Oder die dann in diesen Trott kommen, ach, ist doch egal, was bringt es denn überhaupt? Und sich zurücklehnen oder auch gar zurückziehen. Wie viele Geschwister gibt es allein hier in Burgsteinfurt, die sich aus welchen Frustrationen auch immer zurückgezogen haben? Aber wenn du an den Punkt kommst und sagst, eigentlich habe ich da ja eine Gabe, aber es bringt ja nichts, ich sehe ja nichts. Das ist doch hier in diesem Münsterland, diesem katholischen Lande, ne, wo wir als freie Gemeinden nur als Sekten verschrien sind, ist es doch vergebens. Wer nicht sät, der wird nicht ernten. Also das ist das Schlimmste, was uns passieren kann. Wenn wir aufhören, daran zu glauben, dass das Wort Gottes lebendig ist und Frucht hervorbringt. Wenn wir aufhören, es zu nehmen und auszusprechen und einzusetzen. Das ist das Schlimmste, was uns passieren kann. Dann werden wir Pflänzlein, die wir denn noch stehen, alt werden, umknicken, verdorren. Es wird nichts nachwachsen. Und dann kommt der Punkt der Großzügigkeit. 2. Korinther, Vers 9, Kapitel 9, Verse 6 und 7. Da sagt Paulus, wer da kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Und wer da sät im Segen, der wird auch ernten im Segen. Ein jeder, der es sich im Herzen vorgenommen hat, nicht mit Unwillen oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott gewählt. Das ist wieder die Eingangsbibelstelle, wo es um die Sammlung für die Mazedonier ging. Das betrifft sowohl den materiellen Bereich, aber auch den geistlichen Bereich. Wenn wir auf Gott vertrauen und das, was er uns in die Hände gibt für sein Reich, einsetzen und das vielleicht sogar großzügig, dann wird der Herr uns auch großzügig segnen. Ein gerüttetes, volles Maß gebe ich dir.
Und zum Schluss, der Mensch, Galater 6, Verse 7 bis 9, der Mensch wird das ernten, was er gesät hat. Der Mensch, das ist nicht nur der andere, das bin auch ich. Ich werde für mein Leben hier auf dieser Erde, aber auch für mein geistliches Leben im Reich Gottes, das ernten, was ich gesät habe. Was ich bereit bin einzubringen, das kann Frucht hervorbringen. Für mich persönlich, aber auch zur Ehre des Herrn. Wenn ich aus irgendwelchen Gründen das nicht tue und zurückhalte oder auf Fleisch sehe, so wie das in dieser Bibelstelle da auch heißt, dann werde ich auch das entsprechende ernten. Wenn du Menschen mit Freundlichkeit begegnest, wirst du Freundlichkeit ernten. Wenn du ihnen mit Erbarmen begegnest, wirst du das ernten. Wenn du ihnen mit Liebe und Zuneigung begegnest, wirst du das auch ernten. Wenn du ihnen mit Ablehnung begegnest, musst du nichts anderes erwarten. Das durchzieht alle Bereiche unseres Lebens. Was du sähst, das wirst du ernten. Vater, und ich danke dir, dass du der große Sämann bist. Und ich danke dir von Herzen, dass du uns ausrüstest, dass du uns Kraft gibst, dass du uns Vermögen gibst, Herr, dass du uns Gaben gegeben hast, Herr, und dass du uns auch im Glauben stärkst und im Vertrauen zu dir, dass dein Wort wahr ist. Vater, und ich bitte dich um deinen Segen für jeden von uns, für mich selbst, Herr, dass wir aussäen können, dass du uns dazu befähigst, Herr, unseren Teil beizutragen, da an der Stelle, wo du uns hingestellt hast, um in deinem Reich Ernte einzubringen, Vater. Dass du uns aber auch hilfst und Klugheit und Weisheit gibst für unser persönliches Leben, da wo wir stehen, dass wir in Weisheit investieren in unser Leben und auch das ernten dürfen, Herr, was du uns als Segen vorbereitet hast. Herr, dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Ich bitte dich in Jesu Namen, Vater, dass du uns segnest. Amen.